in dem Krater. Das Abendessen wurde rasch verzehrt. Unser Lager war nicht sehr bequem, hoch oben in 1500 Metern Höhe. Trotzdem schlief ich ruhig und gut wie schon lange nicht mehr. Ich schlief so tief, dass ich nicht einmal träumte. Am nächsten Morgen wachten wir im Sonnenaufgang bei Eiseskälte halb erfroren auf. Ich verließ mein Granitbett, um das prachtvolle Schauspiel zu genießen. Ich stand auf dem Gipfel der südlichen Spitze des Snæfellsjökull und konnte von da über den größten Teil der Insel blicken. Ich sah direkt vor mir tiefe Täler, Abgründe, Seen und Flüsse. Zu meiner Rechten reihte sich Gletscher an Gletscher und zahlreiche Bergspitzen. Aus manchen stiegen dünne Rauchsäulen empor. Die wellenförmigen Erhebungen mit ihren Schneedecken erinnerten mich an die Oberfläche eines stürmischen Meeres. Im Westen breitete sich vor meinen Augen majestätisch der Ozean aus, und die Grenze zwischen Land und Meer war kaum zu erkennen. Ich genoss diesen Ausblick, und diesmal ohne Schwindelgefühl, denn ich hatte mich bereits an die Höhe gewöhnt. Berauscht von diesem Gefühl der Höhe dachte ich nicht an die Tiefen, in die wir bald hinabsteigen würden. Doch da kamen der Professor und Hans an meinen Aussichtspunkt und holten mich in die Wirklichkeit zurück.
»Wir sind nun auf dem Gipfel des Snæfellsjökull und sehen hier zwei Spitzen, eine südliche und eine nördliche«, sagte mein Onkel. »Hans wird uns sicher sagen, wie der heißt, auf dem wir gerade stehen.«
»Skartaris.«
Mein Onkel blickte mich triumphierend an.
»Dann auf zum Krater!«
Der Krater des Snæfellsjökull sah aus wie ein Trichter, und seine Mündung mochte einen Durchmesser von 5 Kilometer haben. Seine Tiefe schätzte ich auf etwa 600 Meter. Der Trichter fiel nicht sehr steil ab, so dass man leicht hinuntergelangen konnte. Nun gab es kein Zurück mehr. Hans ging mit gleichgültiger Miene voran. Ich folgte schweigend. An manchen Stellen im Trichter befanden sich kleinere Gletscher. An diesen Stellen ging Hans nur sehr vorsichtig und untersuchte mit seinem beschlagenen Stock den Boden, falls es Gletscherspalten gäbe. An manchen bedenklichen Stellen mussten wir uns mit einem langen Tau aneinander binden, um uns gegenseitig zu sichern, falls einer von uns ins Rutschen geriet. Mittags 12 Uhr kamen wir auf dem Boden des Trichters an. Ich blickte nach oben zum Rand des Kegels und man konnte ein kleines Stückchen Himmel erkennen und die Spitze des Skartaris. Auf dem Boden des Kraters befanden sich 3 offene Kamine, tiefe Löcher, aus denen zur Zeit der Ausbrüche des Snæfellsjökull die Lava ausgeworfen wurde. Jeder dieser Kamine hatte ungefähr 30 Meter Durchmesser. Ich hatte nicht den Mut, hineinzublicken. Der Professor Liedenbrock hatte sie schnell untersucht. Er lief atemlos von einem zum anderen, gestikulierte wild und brabbelte unverständliche Worte vor sich hin. Hans und seine Kameraden saßen auf einem Lavablock und schauten ihm dabei zu. Sie glaubten wohl, er sei übergeschnappt. Plötzlich stieß mein Onkel einen Schrei aus. Ich dachte, sein Fuß sei eingebrochen und er würde in einen der 3 Schlünde fallen. Aber nein. Ich sah, wie er mit ausgebreiteten Armen und gespreizten Beinen vor einem Granitfelsen stand, der auf der Mitte des Kraters lag.
»Axel! Axel!«
rief er.
»Komm, komm schnell!«
Ich eilte zu ihm. Hans und die Isländer rührten sich nicht.
»Sieh nur«,
sagte der Professor. Und mit großem Erstaunen und Freude las ich auf dem Felsblock in Runenschrift, die schon sehr verwittert war, den 1000-mal verwünschten Namen.
»Arne Saknussemm«, rief mein Onkel, »hast du jetzt immer noch Zweifel?«
Ich konnte nichts sagen und ging schweigend zu dem Felsbrocken zurück, auf dem ich gesessen hatte. Wie lange ich so in Gedanken versunken war, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur noch, dass ich meinen Onkel und Hans allein vor mir sah, als ich den Kopf wieder hob. Die Isländer waren bereits auf dem Heimwege nach Stapi. Hans schlief ruhig am Fuß eines Felsblocks, wo er sich ein Lager eingerichtet hatte, und mein Onkel lief auf dem Boden des Kraters umher. Ich hatte weder Lust noch Kraft aufzustehen, folgte dem Beispiel unseres Führers Hans und legte mich schlafen. So verging die erste Nacht im Innern des Kraters. Am folgenden Morgen war der Himmel grau, bewölkt und die Wolken hingen tief auf der Spitze des Kegels. Mein Onkel war deshalb sehr zornig. Ich verstand sofort warum und es keimte wieder Hoffnung in mir auf. Denn nach Saknussemms Dokument musste der Schatten des Skartaris in den letzten Tagen des Junis den Kraterrand berühren. Man konnte tatsächlich denken, dass dieser spitze Gipfel wie der Zeiger einer riesigen Sonnenuhr aussah, dessen Schatten an einem bestimmten Tag den Weg zum Mittelpunkt der Erde zeigen werde. Doch wenn die Sonne nicht schien, gab es auch keinen Schatten, und damit fehlte der Hinweis zum Eingang. Es war der 25. Juni, und sollte der Himmel noch weitere 6 Tage lang bedeckt bleiben, so musste die Beobachtung auf ein anderes Jahr verschoben werden. Den ohnmächtigen Zorn des Professors Liedenbrock zu beschreiben, erspare ich mir. Der Tag verstrich, ohne dass ein Schatten in den Krater fiel. Hans rührte sich nicht vom Fleck, doch fragte er sich bestimmt, worauf wir warteten. Mein Onkel sprach nicht ein einziges Wort mit mir. Er starrte die ganze Zeit nur in den Himmel. Am 26. fiel den ganzen Tag Regen mit Schnee vermischt. Hans errichtete aus Lavastücken eine Hütte. Mein Onkel wurde immer unruhiger. Aber in solch einer Situation würde das selbst ein geduldigerer Mensch werden, denn es schien wirklich, als würden wir scheitern. Auch am folgenden Tag war der Himmel noch bedeckt. Aber Sonntag, den 28. Juni, wurde das Wetter besser. Die Sonne schien in den Krater. Der kleinste Berg, jeder Felsen, jeder Stein und jede Erhöhung warf sofort seinen Schatten auf den Boden. Der des Skartaris zeichnete sich deutlich ab und wanderte mit der Sonne über den Boden des Kraters. Und mein Onkel wanderte mit. Um 12 Uhr, als der Schatten am kürzesten war, berührte er sanft den Rand des mittleren Kamins.
»Hier ist es!« rief der Professor aus. »Hier geht es zum Mittelpunkt der Erde!«
fügte er auf Dänisch hinzu. Ich blickte zu Hans.
»Vorwärts«, sagte dieser ruhig.
»Vorwärts«, erwiderte mein Onkel.
Es war 1.13 Uhr am Nachmittag. In den Schlund hinab. Nun begann die Reise erst wirklich. Ich hatte bisher noch nicht in diesen unergründlichen Schlund gesehen, in den ich mich hinabwagen sollte. Jetzt war der Moment gekommen, an dem ich mich entscheiden musste. Entweder ging ich mit oder verweigerte. Aber ich schämte mich, denn Hans begab sich sofort und trotzdem so ruhig und so unbekümmert in dieses gefährliche Abenteuer, dass ich mich wirklich schämte, weniger tapfer zu sein als er. Deshalb sagte ich nichts, dachte noch einmal an mein hübsches Gretchen und trat an den mittleren Kamin heran. Dieser hatte, wie ich schon erwähnte, einen Durchmesser von 30 Metern. Ich beugte mich über einen Felsblock und blickte hinein. Die Haare sträubten sich mir. Es wurde mir schwindlig. Der Boden wankte unter meinen Füßen und ich fühlte mich wie ein Betrunkener. Es war, als würde der Abgrund mich hinunterziehen und ich drohte, in den Kamin zu stürzen. Doch da packte mich Hans mit starker Hand. Vielleicht hätte ich in Kopenhagen noch mehr Schwindelübungen machen sollen. So kurz der Blick auch war, den ich in den Schlund geworfen hatte, so war mir doch aufgefallen, dass sich an den fast senkrecht abfallenden Wänden zahlreiche Vorsprünge befanden, die uns das Hinabsteigen erleichtern würden. Als alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, verpackten wir nach Anweisung meines Onkels unser Gepäck in 3 Pakete. Jeder von uns sollte 1 auf den Rücken nehmen.
»Hans«, sagte er, »wird die Werkzeuge und einen Teil der Lebensmittel nehmen. Du, Axel, 1/2 des Proviants und die Waffen. Ich den Rest und die feineren Instrumente.«
»Aber«, fragte ich, »die Kleider, die Taue und Leitern, wer soll die schleppen?«
»Die kommen schon von selbst hinab.«
»Wie das?«, fragte ich.
»Du wirst's gleich sehen.«
Und sogleich packte Hans aus allen nicht zerbrechlichen Gegenständen ein einziges Paket, verschnürte es gut, und dann wurde es ohne weiteres in den Abgrund geworfen. Ich vernahm ein lautes Getöse, mit dem das Paket hinabpolterte. Mein Onkel beugte sich vor und beobachtete das rollende Gepäck, solange er es sehen konnte.
»Gut«, sagte er, »jetzt kommen wir an die Reihe.«
Ich fragte mich wirklich, ob es einen Menschen gibt, der bei diesen Worten nicht geschaudert hätte. Der Professor nahm den Pack mit den Instrumenten auf seinen Rücken, Hans den Pack mit den Geräten, ich die Waffen. Hans stieg als erster hinab. Dann kam mein Onkel und zuletzt ich. Wir waren dabei sehr still. Man hörte nur ab und zu Felsstücke, die wir locker traten und die in den Abgrund rollten. Ich rutschte langsam hinab, indem ich mit der einen Hand krampfhaft das doppelte Tau fasste, das wir um einen großen Felsen am Eingang gewickelt hatten, und mit der anderen mich auf meinen Stock stützte. Ich hatte große Sorge, dass das Tau uns nicht halten würde. Schließlich musste es 3 Personen tragen. Nach einer halben Stunde hatten wir einen Felsen erreicht, der fest in der Wand des Schlundes steckte. Hans zog an einem Ende des Taues, während das andere in die Höhe glitt. Und nachdem es oben über den Felsen, um den es geschlungen war, gezogen wurde, fiel es mit einem Regen aus Steinen und Lavastücken hinab. Von unserem schmalen Ruheplatz aus konnte ich den Boden des Schachtes noch nicht sehen. Wir schlangen das Tau um einen weiteren Felsen, und nach einer halben Stunde waren wir wieder gut 60 Meter weitergekommen. Ich für meinen Teil kümmerte mich wenig um die Bodenbeschaffenheit, aber der Professor stellte Beobachtungen an und machte sich Notizen. Nach 3 Stunden konnte ich noch immer nicht den Boden des Schlundes erkennen, und allmählich wurde es dunkler. Als ich nach oben blickte, sah ich, dass die Mündung des Kamins schon sehr viel kleiner geworden war. Während wir weiter hinabstiegen, hörte sich das Aufprallen der losgelösten Steine schon matter und dumpfer an, als wäre der Grund nicht mehr sehr weit entfernt. Da ich mir genau gemerkt hatte, wie oft wir das Tau neu angebracht hatten, konnte ich die Tiefe berechnen. Wir hatten nun 14-mal das Seil um einen Felsen geschlungen, was mit 14 mal 60 Metern zu berechnen war, und hieß, dass wir bereits 840 Meter in die Tiefe gestiegen waren. In diesem Augenblick rief Hans:
»Halt!«
Mein Onkel hielt so plötzlich an, dass ich ihm fast auf den Kopf getreten wäre.
»Wir sind am Ziel«, sagte er.
»Aber ist das dort nicht ein anderer Ausgang?«,
fragte ich den Onkel und zeigte auf einen Gang, in dem es nicht völlig dunkel war.
»Ja, das scheint so«, sagte er. »Doch das werden wir morgen sehen. Jetzt wollen wir etwas essen und danach schlafen.«
Wir öffneten den Proviantsack und aßen. Dann legte sich jeder so gut er konnte auf ein Lager von Steinen und Lavabrocken. Und als ich auf dem Rücken lag und die Augen aufschlug, bemerkte ich am Ende des über 860 Meter langen Tunnels, der wie ein riesiges Fernrohr schien, einen glänzenden Punkt. Es war ein Stern, der hoch am Himmel stand. Darauf schlief ich ein und fiel in einen tiefen Schlaf. Weiter abwärts. Um 8 Uhr morgens drang ein Strahl Tageslicht zu uns hinab und weckte uns. Die Lavawände fingen das Sonnenlicht auf und es schimmerte wie ein Funkenregen in unserer Höhle. Dieser Schimmer reichte aus, um die Umgebung etwas erkennen zu können.
»Nun, Axel, was sagst du dazu?«, rief mein Onkel, indem er sich die Hände rieb. »Hast du je zu Hause in der Königstraße eine so ruhige Nacht verbracht? Hier gibt es kein Wagengerassel, Geschrei der Kaufleute oder Rufen der Bootsleute.«
»Trotzdem liegt in dieser Ruhe doch etwas Erschreckendes.«
»Aber«, rief mein Onkel, »wenn du dich jetzt schon fürchtest, wie soll es da erst später werden? Wir sind noch keinen Zoll weit ins Innere der Erde gedrungen.«
»Wie meinst du das?«
»Ich meine damit, dass wir erst auf dem Boden der Insel angelangt sind. Diese lange senkrechte Röhre, die im Krater des Sneffels-Jökull beginnt, endet etwa auf Höhe des Meeresspiegels.«
»Bist du dir da sicher?«
»Ganz sicher. Sieh es dir auf dem Barometer an.«
Er hatte recht. Das Quecksilber zeigte den Druck an, der genau auf Höhe des Meeresspiegels vorherrschte.
»Aber«, sagte ich, »müssen wir uns keine Sorgen machen, wenn der Druck jetzt stetig zunimmt?«
»Nein, denn wir gehen nur langsam abwärts und unsere Lungen gewöhnen sich daran. Je weiter man in die Höhe steigt, desto dünner wird die Luft und man bekommt weniger Sauerstoff. Und wenn wir jetzt tiefer hinabsteigen, bekommen wir vielleicht sogar zu viel, aber das ist besser als zu wenig. Verlieren wir also keine Zeit. Wo ist der Pack, den wir gestern hinabgeworfen haben?«
Wir schauten uns um. Hans sah mit seinen geübten Jägeraugen umher und entdeckte ihn. Der Pack war an einem Felsvorsprung etwa 30 Meter über unseren Köpfen hängen geblieben. Rasch kletterte der Isländer wie eine Katze hinauf und holte ihn herunter.
»Jetzt«, sagte mein Onkel, »wollen wir frühstücken.«
Zum Zwieback und getrocknetem Fleisch tranken wir einige Schlucke Wasser mit Wacholderbranntwein. Als das Frühstück zu Ende war, zog mein Onkel sein Notizbüchlein aus der Tasche, nahm nacheinander die verschiedenen Instrumente und schrieb deren Werte auf.
»Und jetzt, Axel«, rief der Professor begeistert, »jetzt werden wir ins Innere der Erde gehen. Nun endlich beginnt unsere Reise.«
Und schon griff mein Onkel mit der einen Hand nach einem an seinem Hals hängenden Rühmkorffschen Apparat, verband ihn mit der Laterne und helles Licht zerstreute das Dunkel des Ganges. Der zweite Apparat, den Hans trug, wurde ebenfalls angeschaltet. Diese große Erfindung, mit der man die Elektrizität in einer Batterie speichern konnte, ermöglichte uns, unter der Erde bei künstlichem Tageslicht zu gehen. »Marsch«, sagte mein Onkel. Jeder nahm wieder seinen Pack, Hans übernahm auch den mit den Kleidern und Stricken, und wir traten alle drei in die Lavagalerie. Ein letztes Mal blickte ich durch die lange Röhre in den Himmel Islands, den ich nicht wiedersehen sollte. Die Lava hatte sich bei ihrem Ausbruch im Jahr 1229 einen Weg durch diesen Tunnel gebrochen. Sie überzog das Innere mit einem dichten, glänzenden Teppich, von dem das elektrische Licht mit hundertfacher Stärke reflektiert wurde. Die Schwierigkeit des Weges bestand hauptsächlich darin, dass man über eine Fläche, die sich im Winkel von 45 Grad neigte, nicht zu schnell herunterrutschte. Zum Glück gab es einige Stellen, auf denen Geröll lag, das uns dann als Stufen diente. An den Wänden sahen wir oft Tropfsteine. An manchen Stellen war die Lava löchrig und bildete kleine, runde Blasen. Es waren Kristalle aus dunklem Quarz mit klaren Glastropfen verziert, die wie Leuchter von der Decke herabhingen. Es schien, als hätten unterirdische Geister sie für uns angezündet. Und nun erstrahlte ihr Palast, um die Gäste aus der Oberwelt zu empfangen.
»Wie prachtvoll ist das!« rief ich. »Welch ein wunderschöner Anblick!«
»Ach, jetzt fängt's wohl an, dir zu gefallen, was, Axel?« erwiderte mein Onkel. »Du hältst das hier für prächtig, lieber Junge? Wart's ab! Du wirst noch ganz andere Dinge zu sehen bekommen. Nur vorwärts, vorwärts!«
Der Kompass, auf den ich oft sah, zeigte unveränderlich immer die Richtung Südost an. Der Lavastrom war in gerader Linie vorwärts geflossen. Es war bisher nicht sehr viel wärmer geworden, und ich blickte immer wieder auf das Thermometer und wunderte mich. 2 Stunden nach unserer Abreise zeigte es nur 10 Grad Celsius, das heißt eine Steigerung von 4 Grad Celsius. Deshalb vermutete ich, dass wir uns nur sehr langsam in die Tiefe bewegten. Wie tief wir gekommen waren, konnten wir leicht bestimmen. Der Professor maß die Winkel der senkrechten und waagerechten Richtung des Weges, doch verriet er mir das Ergebnis nicht. Abends um 8 Uhr gab er das Zeichen zum Anhalten. Hans setzte sich sogleich auf den Boden. Die Lampen wurden an einem Lavavorsprung befestigt. In der Höhle, in der wir uns jetzt befanden, gab es genug Luft. Wir spürten sogar einen Luftzug. Woher kam er? Die Antwort auf diese Frage musste warten, denn wegen des Hungers und der Müdigkeit konnte ich nicht mehr richtig denken. Wir waren 7 Stunden lang in die Tiefe gestiegen und das hatte meine Kräfte erschöpft. Wir aßen alle mit großem Appetit, doch beunruhigte mich, dass unser Wasservorrat schon zur Hälfte aufgebraucht war. Mein Onkel hatte damit gerechnet, dass wir unsere Vorräte aus unterirdischen Quellen wieder auffüllen konnten, aber bisher waren wir auf keine einzige Quelle gestoßen.
»Wir haben nur noch auf 5 Tage Wasser, lieber Onkel«, sagte ich.
»Sei unbesorgt, Axel. Ich garantiere dir, dass wir Wasser finden werden, und zwar mehr, als uns lieb sein wird.«
»Wann?«
»Wenn wir durch diese Lavaschichten hindurch sind, wie soll denn Wasser durch diese Wände dringen?«
Auf dem Irrweg. Am folgenden Tag, Dienstag, 30. Juni, setzten wir die Reise fort. Wir folgten der Lavagalerie, die immer weiter abwärts führte. So ging's bis 12.17 Uhr, als wir Hans, der stehen geblieben war, einholten.
»Ah«, rief mein Onkel aus, »wir haben das Ende des Gangs erreicht.«
Ich sah mich um. Vor uns zeigten sich 2 Wege, beide düster und eng. Welchen sollten wir einschlagen? Mein Onkel entschied sich für den rechten Tunnel, und so gingen wir in ihn hinein. Diese neue Galerie fiel kaum merklich ab und auch die Wärme war erträglich. Unwillkürlich musste ich daran denken, wie heiß es hier gewesen sein musste, als die vom Snæfellsjökull ausgeworfenen Lavaströme auf diesem jetzt so ruhigen Weg entlang geflossen waren. Ich stellte mir vor, wie sich an den Ecken der Galerie die Feuerströme trafen und diese engen Räume mit heißen Dämpfen füllten. »Wenn es nur dem alten Vulkan nicht wieder einfällt, auszubrechen«, dachte ich bei mir. Dem Onkel erzählte ich von diesen Gedanken aber nichts. Er hätte meine Sorge nicht verstanden. Sein einziger Gedanke war, vorwärts zu gehen. Er ging, rutschte, purzelte mit einem Willen, den man bewundern musste. Um 6 Uhr abends waren wir 3 Kilometer südlich vorwärts gekommen, aber nur 400 Meter in die Tiefe. Mein Onkel gab das Zeichen zum Ausruhen. Wir aßen, ohne viel zu reden, und schliefen bald in unsere Decken gerollt ein. Am anderen Morgen setzten wir frisch und munter die Reise fort. Der Tunnel ging nicht mehr tiefer hinab, sondern verlief ganz horizontal. Ja, fast glaubte ich, dass er wieder aufwärts führte, zur Erdoberfläche. Gegen 10 Uhr vormittags wurde das offensichtlich. Die Schritte wurden immer anstrengender und ich musste langsamer laufen.
»Was ist denn, Axel?« fragte der Professor ungeduldig.
»Ich kann nicht schneller.«
»Wie? Nach gerade 3 Stunden auf einem so einfachen Weg?«
»Einfach mag er ja sein, aber doch anstrengend.«
»Weshalb? Wir gehen doch nur abwärts.«
»Aufwärts, Onkel, aufwärts.«
Der Onkel zuckte die Achseln.
»Allerdings, seit einer halben Stunde führt der Weg nach oben. Und wenn's so weitergeht, kommen wir sicherlich wieder an die Oberfläche.«
Der Professor schüttelte den Kopf. Er war nicht überzeugt. Doch ich konnte sehen, dass seine Laune sich verschlechterte. Inzwischen hatte ich mein Bündel wieder auf den Rücken genommen und lief schnell Hans nach, der vor meinem Onkel herging. Ich wollte nicht zurückbleiben und meine Gefährten nicht aus den Augen verlieren. Ein Schauder durchlief mich bei dem Gedanken, dass ich mich in den Tiefen dieses Labyrinths verirren könne. Einen tröstlichen Gedanken hatte der aufwärts führende Weg, auch wenn er anstrengender war. Er würde uns der Erdoberfläche näher bringen. Darin lag meine Hoffnung. Jeder Schritt bestätigte sie, und ich freute mich schon bei dem Gedanken, mein liebes Gretchen wiederzusehen. Zur Mittagszeit veränderten sich die Wände. Ich merkte es an der schwächeren Rückstrahlung des elektrischen Lichts. Anstelle der Lava konnte man jetzt Gestein erkennen.
»Man kann es klar sehen«, rief ich. »Hier ist der Schiefer, der Kalk und der Sandstein. Wir kehren jetzt dem Granitkern den Rücken, sieh nur, Onkel.«
Und ich zeigte ihm die abwechselnden Schichten des Sand- und Kalksteins und die ersten Spuren des Schieferbodens. Der Professor hielt seine Lampe an die Wände, sagte aber kein Wort und ging nach einer Weile schweigend den Weg weiter. Wollte er zugeben, dass er sich geirrt hatte, als er den östlichen Tunnel wählte? Oder hatte er sich vorgenommen, diesen Gang bis an sein Ende zu verfolgen? Es war eindeutig, dass wir den Weg, den die Lava nahm, verlassen hatten und dass dieser Weg, auf dem wir uns jetzt befanden, unmöglich zum Herd des Sneffelsjökull führen konnte. Doch fragte ich mich auch, ob ich mich trotz der Bodenveränderung vielleicht geirrt hatte. Lagen diese Schichten von Gestein, durch die wir wanderten, wirklich über dem Granit?
»Habe ich recht«, dachte ich, »so müssten sich Reste von Urpflanzen finden lassen«, denn die Schiefer-, Kalk- und Sandsteinböden hatten sich abgelagert, als die ersten Arten von Tieren und Pflanzen auf der Erde entstanden waren.
Noch bevor ich 100 Schritte gemacht hatte, sah ich vor meinen Augen die Beweise. Meine Füße, die bisher harten Lavaboden unter sich gehabt hatten, traten nun plötzlich auf einen Staub aus Pflanzenresten und Muscheln. An den Wänden sah man deutlich Abdrücke von Meergräsern und Lykopodien, den Urzeitfarnen. Der Professor Liedenbrock konnte es nun nicht mehr abstreiten, aber er wollte es einfach nicht sehen und ging immer weiter. Das war seine Sturheit. Doch ich wollte nicht länger still sein, hob eine vollkommen erhaltene Muschel vom Boden auf, die von einem Krebstier stammen musste, ging zu meinem Onkel und sagte,
»Sieh nur.«
»Ja«, erwiderte er ruhig, »das ist die Muschel eines Tieres der ausgestorbenen Gattung der Trilobiten, einer Wasserkrebsart, die einst im Meer lebte, weiter nichts.«
»Aber ziehst du denn daraus keinen Schluss?«
»Doch. Wir sind aus der Schicht des Granits und der Lava herausgekommen. Möglich, dass ich irre. Aber bevor wir nicht ans Ende dieses Tunnels gelangt sind, glaube ich nicht, dass ich mich geirrt habe.«
»Das ist schon richtig so, lieber Onkel. Und ich würde dir zustimmen, gäbe es da nicht eine immer größer werdende Gefahr.«
»Und welche soll das sein?«
»Wassermangel.«
»Nun, dann müssen wir uns das Wasser ab jetzt rationieren, Axel.«
Wir mussten wirklich sehr sparsam sein, denn unser Vorrat würde nur noch für 3 Tage reichen. Das entdeckte ich abends beim Essen, und die Aussicht, in dieser Übergangsschicht auf eine Wasserquelle zu stoßen, war sehr gering. Wir liefen den ganzen folgenden Tag schweigend durch die Gewölbe. Der Weg schien nicht mehr aufwärts zu führen, Manchmal neigte er sich sogar wieder abwärts. Der Schiefer, der Kalkboden und der alte rote Sandstein der Wände schimmerten glänzend im elektrischen Licht. Aber der Professor Liedenbrock schien darauf nicht zu achten. Er wartete auf zwei Dinge. Entweder, dass sich ein senkrechter Schacht vor seinen Füßen öffnete, damit wir wieder abwärts steigen konnten, oder dass ein Hindernis ihn daran hinderte, den Weg, auf dem wir gingen, fortzusetzen. Doch der Abend kam, ohne dass sich diese Hoffnungen erfüllt hätten. Am Freitag, nachdem ich eine erste Nacht quälenden Durst ausstehen musste, irrten wir weiter in den Gängen der Galerie. Nachdem wir 2 Stunden gegangen waren, bemerkte ich, dass der Widerschein unserer Lampen an den Wänden bedeutend schwächer wurde. Anstelle des Schiefers, Kalk oder Sandsteins blickte man nun auf eine dunkle, glanzlose Wand. Ich berührte sie einmal mit der Hand. Und als ich sie zurückzog, war sie ganz schwarz. Wir befanden uns mitten in einer Kohlengrube.
»Eine Kohlenmine!« rief ich.
»Eine Grube ohne Gruben, Leute«, erwiderte mein Onkel.
»Nun, wer weiß.«
»Ich bin fest davon überzeugt«, antwortete der Professor kurz, »dass dieser Gang, der sich durch die Kohlenschicht windet, nicht das Werk von Menschenhand ist. Aber wie dem auch sei. Nun ist es Zeit zum Abendessen.«
Hans bereitete einige Speisen zu. Ich aß nicht viel und trank die wenigen Tropfen meiner Ration. Nur noch die Flasche von Hans war halb voll. Das war alles, was wir noch hatten, um den Durst von 3 Menschen zu stillen. Nach dem Essen streckten sich meine beiden Gefährten auf ihren Decken aus und erholten sich von ihren Strapazen. Ich aber konnte nicht schlafen und zählte die Stunden bis zum Morgen. Am Samstag um 6 Uhr gingen wir weiter. Nach 20 Minuten kamen wir in eine große Höhle voller Kohleschätze. Doch wir verbrachten keine Zeit in der Höhle und liefen weiter. Mir fiel auf, dass es nun sehr stark nach Wasserstoffgas roch, von dem ich wusste, dass es oft durch Explosion schreckliche Katastrophen ausgelöst hatte. Doch zum Glück hatten wir die Rühmkorff'schen Apparate und brauchten so kein offenes Feuer, was unweigerlich zu einer fürchterlichen Explosion geführt und unserer Reise ein vernichtendes Ende gesetzt hätte. Wir gingen bis zum Abend durch die Kohlenmine. Mein Onkel wurde wegen des geraden Weges immer ungeduldiger. Wegen der Dunkelheit konnten wir die Länge des Weges nicht abschätzen, und ich fing schon an zu glauben, dass er unendlich lang sei, als wir uns plötzlich um 6 Uhr abends vor einer Wand befanden. Rechts und links, oben und unten, kein Ausweg. Wir waren in eine Sackgasse geraten.
»Nun, umso besser«, rief mein Onkel. »Jetzt weiß ich wenigstens, dass wir nicht auf Saknussems Weg sind. Es bleibt uns nichts übrig, als umzukehren. Wir wollen eine Nacht ausruhen, und in 3 Tagen werden wir wieder an der Stelle sein, wo die beiden Wege abgingen.«
»Ja«, sagte ich, »wenn unsere Kräfte bis dahin ausreichen.«
»Und warum sollten sie das nicht?«
»Weil morgen unser Wasser alle ist.«
»Und der Mut auch?«
fragte der Professor mit einem strengen Blick. Ich gab ihm keine Antwort. Wassermangel. Am folgenden Tage brachen wir in aller Frühe auf. Eile war nötig. Wie bereits erwähnt, ging uns das Wasser bereits am Ende des ersten Tages gänzlich aus. Wir mussten nun gegen den Durst den Wacholderbranntwein trinken, aber der brannte höllisch in der Kehle, und ich konnte ihn nicht einmal riechen. Der Rückweg war schlimm, die Luft war mir zu warm, ich fühlte mich oft, als müsste ich ersticken, ich war durstig, meine Kräfte waren gelähmt, und ich fühlte mich manchmal fast, als müsste ich gleich umfallen und regungslos liegen bleiben. Dann wurden Pausen eingelegt. Mein Onkel und der Isländer stärkten mich immer wieder, so gut sie konnten. Endlich am Dienstag, den 8. Juli, erreichten wir auf Händen und Knien kriechend halbtot die Kreuzung. Hier blieb ich wie eine träge Masse auf dem Lavaboden ausgestreckt liegen. Es war 10 Uhr vormittags. Hans und mein Onkel versuchten, mich mit einigen Brocken Zwieback zu füttern. Lange Seufzer entfuhren meinen aufgeschwollenen Lippen. Ich fiel in tiefen Schlaf. Nach einer Weile kam mein Onkel heran und nahm mich in seine Arme.
»Armer Junge«, murmelte er voll Mitleid.
Diese Worte berührten mich, da ich bei dem harten Professor solch Zuneigung nicht gewöhnt war. Ich nahm seine zitternden Hände in die meinen. Er blickte mich aus feuchten Augen an. Darauf nahm er seine Flasche, die ihm an der Seite hing, und zu meinem Erstaunen hielt er sie an meinen Lippen.
»Trink«, sprach er. Konnte ich meinen Ohren trauen? War mein Onkel nicht bei Verstand?
Ich starrte ihn nur an.
»Trink«, wiederholte er.
Und er nahm seine Flasche und schüttete den Inhalt in meinen Mund. Ein Schluck Wasser, nur ein einziger. Doch er reichte aus, um mich wieder lebendig zu machen. Ich dankte meinem Onkel mit gefalteten Händen.
»Ja«, sagte er, »das war der letzte Tropfen, der allerletzte. Ich hatte ihn sorgfältig in meiner Flasche aufbewahrt. 20-mal, 100-mal musste ich meinem schrecklichen Durst widerstehen. Für dich, mein Axel, habe ich ihn aufgehoben.«
»Lieber Onkel«, stammelte ich, und Tränen quollen aus meinen Augen.
»Hab vielen Dank. Vielen Dank.«
So wenig mein Durst auch gestillt war, so hatte ich doch ein bisschen Kraft wiedergefunden. Ich konnte wieder sprechen.
»Jetzt haben wir keine andere Wahl mehr«, sagte ich. »Wir haben kein Wasser mehr, müssen also denselben Weg zurück.«
Während ich sprach, sah mein Onkel mich nicht an.
»Wir müssen zurück und wieder den Weg zum Sniffelsjökull einschlagen, wenn wir nur genug Kraft haben, den Krater hinaufzusteigen.«
»Umkehren«, rief mein Onkel,
»nicht mit mir.«
»Doch, wir müssen zurück und dürfen nicht einen Augenblick verlieren.« Es entstand eine ziemlich lange Pause.
»Axel, ich kann nicht aufgeben, nicht in dem Augenblick, in dem das Abenteuer gelingen kann, niemals.«
»Also werden wir sterben?«
»Nein, Axel, nein. Geh du nur zurück. Für deinen Tod will ich nicht verantwortlich sein. Hans soll dich begleiten. Lass mich allein.«
»Ich soll dich zurücklassen?«
»Ja, sag ich dir. Ich wollte diese Reise machen und werde sie bis zum Ende führen. Oder ich kehre nicht zurück. Geh nur, Axel. Axel, geh.«
Mein Onkel war sehr aufgeregt. Seine Stimme war wieder hart und drohend geworden, ganz anders als noch zuvor. Ich wollte ihn nicht in der Tiefe dieses Abgrunds zurücklassen, doch musste ich mich selbst retten. Hans begriff, was zwischen uns vorging, aber er zeigte wenig Interesse. Für ihn war nur wichtig, was sein Herr tat, egal ob er weiterging oder blieb. Mein Onkel sagte,
»Axel, das fehlende Wasser ist das einzige Hindernis unserer Reise. In dem rechten Tunnel, der aus Lava, Schiefer und Kohlen besteht, haben wir nicht einen Tropfen gefunden. Aber möglicherweise haben wir im linken Tunnel mehr Glück.«
Ich schüttelte ungläubig den Kopf.
»Höre mir bitte zu. Während du regungslos dagelegen hast, habe ich den linken Gang untersucht. Er führt direkt ins Innere und in wenigen Stunden mitten in den Kern des Granits. Da müssen wir reichlich Wasser finden. Das hat der Granit so an sich und außerdem sagt mir das auch mein Instinkt. Ich möchte dir Folgendes vorschlagen. Columbus hat von seiner Schiffsmannschaft 3 Tage verlangt, um Amerika zu entdecken. Ich möchte von dir nur noch einen Tag. Finden wir in dieser Zeit kein Wasser, so schwöre ich dir, dass wir an die Oberfläche zurückkehren werden.«
Die Worte meines Onkels berührten mich, und deshalb rief ich,
»Nun denn, Gott möge uns schützen. Es sind nur wenige Stunden. Vorwärts!«
Wir gingen also durch den neuen Gang wieder abwärts, Hans wie gewöhnlich voran. Wir waren noch keine 100 Schritte weit gekommen, als der Professor mit der Lampe an der Wand ausrief,
»Hier ist Felsgestein! Wir sind auf dem rechten Weg! Vorwärts! Vorwärts!«
Der Gang bestand aus Granit, und er wand sich wie ein verworrenes Labyrinth durch den Boden. Wir liefen merklich abwärts, und um 8 Uhr abends hatten wir immer noch kein Wasser gefunden. Ich litt fürchterlich. Mein Onkel ging immer weiter, wollte nicht stehen bleiben. Und wenn, dann lauschte er in den Gang, ob er nicht das Rauschen einer Quelle hörte. Vergebens. Irgendwann verließen mich meine Kräfte und ich stürzte mit einem Schrei zu Boden.
»Hilf! Ich sterbe!«
Mein Onkel kam zu mir gelaufen, sah mich an und murmelte dumpf.
»Es ist alles aus.«
Das Letzte, was ich sah, bevor ich die Augen schloss, war eine zornige Bewegung. Als ich die Augen wieder öffnete, lagen meine Gefährten unbeweglich neben mir in ihre Decken gewickelt. Schliefen sie? Um uns herrschte tiefe Stille, Grabesstille. Kein Laut war zu hören. Ich musste wieder eingeschlafen sein, denn ich glaubte plötzlich ein Geräusch zu hören, und als ich mich umblickte, war mir, als sähe ich Hans mit der Lampe in der Hand verschwinden. Wieso ging er fort? Wollte Hans uns verlassen? Mein Onkel schlief. Ich wollte schreien, doch mein Hals war so ausgetrocknet, dass mir die Stimme versagte. Es war wieder völlig dunkel geworden und kein Geräusch mehr zu hören. Wohin wollte Hans nur? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er fliehen wollte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er fliehen wollte. Er war ein braver und treuer Mensch. Außerdem war er abwärts gelaufen, nicht nach oben. Ich beruhigte mich ein wenig. Denn hätte er böse Absichten gehabt, wäre er zurück zur Erdoberfläche gelaufen. Hans, dieser friedliche Mann, musste einen wichtigen Grund haben, dass er uns verließ. Ging er vielleicht, um eine Quelle zu finden? Hatte er in der Stille der Nacht ein Rauschen gehört, das nicht bis zu meinem Ohr gedrungen war? Der Hansbach. Eine Stunde lang dachte ich über alle möglichen Gründe nach, die Hans gehabt haben konnte. Die abenteuerlichsten Ideen schossen mir durch den Kopf. Ich glaubte schon verrückt zu werden, als ich aus der Tiefe des Ganges Schritte hörte. Hans kam zurück. Das Licht schimmerte an den Wänden. Dann kam es an der Mündung des Tunnels zum Vorschein. Hans trat nahe zu meinem Onkel, legte ihm die Hand auf die Schulter und weckte ihn sanft. Er richtete sich auf und rief, »Was gibt es?«
»Warten«, erwiderte der Jäger.
Manchmal gibt es Worte, die jeder Mensch in der größten Not versteht, egal in welcher Sprache sie gesprochen sind. Ich verstand nicht ein einziges Wort Dänisch, und doch wusste ich, was unser Führer gesagt hatte.
»Wasser! Wasser!«
rief ich, klatschte in die Hände und tanzte wie ein Wahnsinniger.
»Wasser!«
wiederholte mein Onkel.
»War?«
fragte er den Isländer.
»Nedat«, antwortete Hans.
»Wo?« »Unten!«
Ich ergriff Hans Hand und drückte sie zum Dank. Er nickte nur ruhig. Schnell machten wir uns auf den Weg, und nach einer Stunde hörte ich seitwärts in der Granitwand eine Art dumpfes Brausen, das sich wie fernes Donnern anhörte. Während der ersten halben Stunde unseres Wegs, als wir das Rauschen noch nicht deutlich hören konnten, überkam mich immer wieder die Angst, dass Hans sich verhört hatte. Nun aber sagte mein Onkel,
»Hans hat sich nicht geirrt. Was du da hörst, ist das Rauschen eines Baches.«
»Ein Bach?«
»Ohne jeden Zweifel. Ein unterirdischer Fluss fließt in unserer Nähe.«
Wir liefen voller Hoffnung schneller. Meine Müdigkeit war verschwunden. Schon das Rauschen des Wassers belebte mich. Es wurde immer stärker. Der Bach floss jetzt brausend und sprudelnd in der Felswand. Ich hielt öfters meine Hand an den Felsen, in der Hoffnung, Spuren von durchsickernder Feuchtigkeit zu finden, aber vergebens. Wir liefen noch eine halbe Stunde. Und jetzt zeigte sich, dass Hans bei seiner Suche nicht auf das Wasser gestoßen war und seinen Durst hatte löschen können. Als wir noch weitergingen, wurde das Rauschen schwächer. Wir entfernten uns vom Wasser und gingen deshalb wieder zurück. Hans blieb genau an der Stelle stehen, wo der Bach am nächsten zu sein schien. Nur eine Granitwand trennte uns noch. Hans hielt sein Ohr ganz nah an den Felsen und lauschte sorgfältig. Ich begriff, dass er genau die Stelle suchte, wo man den Bach am lautesten rauschen hörte. Diese Stelle fand er 90 Zentimeter über dem Boden. Ich war sehr aufgeregt. Und als ich sah, dass Hans nach der Spitzhacke griff, um sich an dem Felsen zu schaffen zu machen, dankte ich ihm voller Freude. Trotzdem machte ich mir ein wenig Sorgen. Denn war es nicht höchst gefährlich, mit der Hacke die Felswand zu zerschlagen? Es konnte ein Einsturz erfolgen, der uns zermalmte. Der Bach, nachdem er aus dem Fels gesprudelt kam, würde uns vielleicht verschlingen. Diese Gefahren waren nicht zu unterschätzen. Doch unser Durst war so stark, dass wir keine Rücksicht darauf nehmen konnten. Hans machte sich an die Arbeit. Weder mein Onkel noch ich hätten es geschafft, den Felsen zu zertrümmern. Doch Hans arbeitete ruhig und gleichmäßig, schlug den Felsen immer wieder mit kleinen Schlägen an, und so entstand bald ein 15 cm breites und 60 cm tiefes Loch. Die Arbeit dauerte über eine Stunde. Ich zappelte vor Ungeduld, als plötzlich ein Zischen zu hören war. Und da brach auch schon ein Wasserstrahl hervor und traf die Wand der gegenüberliegenden Seite. Hans, den der Strahl fast umgeworfen hätte, konnte einen Schmerzensschrei nicht unterdrücken. Ich verstand, weshalb er geschrien hatte. Denn als ich meine Hände in den Strahl tauchte, schrie ich ebenfalls. Das Wasser war kochend heiß.
»Das Wasser ist 100 Grad heiß«, rief ich.
»Nun, es wird schon abkühlen«, erwiderte mein Onkel.
Der Gang füllte sich mit Wasserdampf und es entstand ein Bach, der sich über den Boden ergoss. Und bald konnten wir daraus trinken. Was für eine Erfrischung!
Ich trank, so viel ich konnte, ohne auch nur einmal innezuhalten. Erst nach mehr als einer Minute machte ich eine Pause und rief,
»Aber das Wasser ist eisenhaltig!«
Ich hatte nämlich vorher gar nicht gekostet, nur meinen Durst gestillt und schmeckte erst jetzt das Wasser.
»Das ist für den Magen sehr gesund«, antwortete mein Onkel. »Und es hat einen hohen Mineralgehalt. Und wie gut es schmeckt! Wir haben Hans diese frische Quelle zu verdanken. Darum schlage ich vor, dem heilsamen Bach seinen Namen zu geben«, sagte mein Onkel.
»Gut«, rief ich. Und damit erhielt der Bach den Namen Hansbach. Hans war dadurch nicht stolzer. Nachdem er sich ein wenig erfrischt hatte, setzte er sich mit gewohnter Ruhe in eine Ecke und ruhte sich aus.
»Wir sollten dieses Wasser nicht verschwenden«, sagte ich. »Keine Sorge«, erwiderte mein Onkel. »Ich vermute, die Quelle ist unerschöpflich. Trotzdem, füllen wir unseren Schlauch und die Flaschen, und dann sollten wir versuchen, die Öffnung zu verstopfen.«
Mein Rat wurde befolgt. Hans versuchte mit Granitsplittern die Öffnung zu verstopfen. Das war nicht leicht, weil man sich die Hände an dem heißen Wasser verbrannte. Der Druck war zu stark und die Versuche missglückten.
»Wir lassen das Wasser am besten fließen. Es wird seinen natürlichen Lauf abwärts nehmen, uns den Weg zeigen und zugleich erfrischen.«
»Das ist ein guter Gedanke«, rief ich. »Mit dem Bach wird uns unser Vorhaben sicher gelingen.«
»Ich sehe, lieber Junge, dass dein Mut zurückgekehrt ist«, sagte der Professor lachend. »Ruhen wir uns noch ein paar Stunden aus und machen uns dann auf den Weg.«
Ich hatte fast vergessen, dass es Nacht war. Bald fielen wir, gestärkt und erfrischt, in einen tiefen Schlummer. Weiter hinab. Am folgenden Morgen hatten wir unsere Qualen schon längst vergessen und der erfrischende Bach floss unter meinen Füßen. Wir frühstückten und tranken dieses köstliche Wasser. Ich fühlte mich wieder ganz gekräftigt und bereit zur weiteren Reise. Ich freute mich sogar darauf, und hätte man mir jetzt den Vorschlag gemacht, zum Sneffelsjökull zurückzukehren, so hätte ich abgewunken.
»Also vorwärts«, rief ich,
und am Freitag um 8 Uhr morgens setzten wir die Reise fort. Der Granitgang zog sich in vielen Windungen labyrinthartig hin, immer Richtung Südost. Mein Onkel kontrollierte immer wieder den Kompass, um genau zu wissen, welchen Weg wir zurücklegten. Der Gang verlief fast gerade und der Bach floss gemächlich murmelnd voran. Das erfreute meinen Onkel gar nicht. Aber wir hatten keine andere Wahl. Und solange man, wenn auch langsam, dem Zentrum näher kam, durfte man sich nicht beklagen. Am 10. Juli, einem Freitag, mussten wir uns unserer Schätzung nach 48 Kilometer südöstlich von Reykjavik und in einer Tiefe von 4 Kilometern befinden. An diesem Tag öffnete sich vor unseren Füßen ein etwas beängstigender Schacht. Mein Onkel klatschte vor Freude in die Hände, als er die steilen Wände sah.
»Dieser Schacht wird uns weit in die Tiefe führen«, rief er. »Und es wird auch nicht schwer, dort hinabzusteigen, denn die Felsvorsprünge bilden eine Leiter.«
Wir banden uns trotzdem mit den Seilen fest, wie wir es auch schon bei unserem ersten Abstieg in die Tiefe getan hatten, damit es keinen Unfall gab. Dieser Schacht war eine enge Spalte, und wir stiegen auf eine Art Wendeltreppe hinab, die man für das Werk menschlicher Hände hätte halten können. Von Zeit zu Zeit mussten wir anhalten, um uns auszuruhen, denn uns wurden immer wieder die Knie weich. Dann setzten wir uns auf einen Vorsprung und ließen die Beine hängen. Wir plauderten beim Essen und tranken dazu aus dem Bach. Der Hansbach war bei diesem steilen Weg abwärts zum Wasserfall geworden, doch wir konnten immer noch unseren Durst stillen. Am Mittwoch, den 15. Juli, befanden wir uns 11 Kilometer unter der Erde und etwa 80 Kilometer vom Sneffelsjökull entfernt. Mein Onkel notierte weiterhin regelmäßig die Angaben des Kompasses, des Chronometers, Manometers und Thermometers. Er konnte daher immer genau sagen, wo wir uns befanden. Als er mir mitteilte, wir befänden uns 80 Kilometer von Island entfernt, konnte ich nur staunen.
»Ja, wir befinden uns bereits unter dem Meer«, sagte mein Onkel und rieb sich die Hände. »Also«, rief ich, »haben wir den Ozean über unserem Kopf?«
Dem Professor schien das nichts auszumachen, aber der Gedanke, dass ich unter den Wassermassen des Meeres herumlief, machte mir doch etwas Sorgen.
Doch war es wohl kein großer Unterschied, ob die Ebenen und Gebirge Islands über unserem Kopf waren oder die Wogen des Atlantischen Meeres, solange nur der Granit fest war. In den folgenden 3 Tagen liefen wir weiter abwärts in Richtung Südost und kamen am Samstagabend, dem 18. Juli, in einer geräumigen Grotte an und es wurde beschlossen, morgen einen Tag Pause zu machen und auszuruhen. Pausentag. Ich wachte am Sonntagmorgen mit dem gewohnten Gedanken auf, sofort weiterzugehen. Aber heute konnten wir ausruhen. Hier unten, im tiefsten Abgrund zu sein, war gar nicht mehr so schlimm wie zu Beginn. Und ich dachte kaum noch an den Sonnenschein, das Mondlicht, die Häuser, Bäume, Städte und all die unnützen Dinge, die man an der Erdoberfläche benutzte. Die Grotte bildete einen geräumigen Saal. Auf seinem Granitboden floss der treue Bach gemütlich entlang. So weit von seiner Quelle entfernt war sein Wasser nicht mehr so heiß, so dass man es leicht trinken konnte. Nach dem Frühstück arbeitete der Professor einige Stunden an seinen Notizen. »Ich möchte nach unserer Rückkehr eine Karte von unserer Reise entwerfen, eine Art senkrechten Erddurchschnitt, der das Profil der Expedition zeigen wird. Sind denn deine Aufzeichnungen dafür genau genug, lieber Onkel?« »Ja. Ich habe die Neigungen und Winkel sorgfältig gemessen.« Sehen wir uns doch einmal an, wo wir uns gerade befinden. Nimm den Kompass und sage mir, welche Richtung er angibt. Ich betrachtete das Instrument. Ost-Südost. Sehr gut, sagte der Professor, indem er die Angabe aufschrieb und schnell etwas berechnete. Ich konnte lesen, dass wir bisher 134 Kilometer zurückgelegt hatten. Also laufen wir gerade unter dem Atlantik? Ganz richtig. Vielleicht stürmt es in diesem Augenblick über unseren Köpfen. Und Schiffe werden von Sturm und Wellen gerüttelt? Schon möglich. Aber kehren wir zu unseren Berechnungen zurück. Wir befinden uns im Südosten, 134 Kilometer vom Snæfellsjökull entfernt und meinen Notizen nach in einer Tiefe von 26 Kilometern. 26 Kilometern? Rief ich aus. Allerdings. Aber das ist ja genau die Tiefe, die die Wissenschaft für die Dicke der Erdrinde annimmt. Und es sollte nach dem Gesetz für die steigende Temperatur hier fast 900 Grad heiß sein. Es sollte, lieber Junge. Du siehst, dass es nicht so ist und dass damit die Theorie widerlegt ist.
Da hast du recht. Und doch bin ich sehr erstaunt darüber.
Was zeigt das Thermometer an?
27 Grad.
Dann fehlen ja nur noch 863 Grad zur Theorie der Gelehrten. Was schließen wir daraus? Das verhältnismäßige Ansteigen der Temperatur ist ein Irrtum.
Verirrt. Einige Tage lang führte uns ein sehr abschüssiger Weg, der teilweise fast senkrecht abfiel, tief ins Innere des Erdkerns. An manchen Tagen kamen wir dem Zentrum 3 bis 4 Kilometer näher. Am 7. August waren wir bis zu einer Tiefe von 48 Kilometern gekommen. Das heißt, über unserem Kopf waren 48.000 Meter Felsen, Ozean, Festland und Städte. Wir mussten mittlerweile 320 Kilometer von Island entfernt sein. An diesem Tag führte der Tunnel nur leicht abwärts. Ich ging voran. Mein Onkel trug einen der beiden Rühmkorff'schen Apparate, ich den anderen. Ich betrachtete sehr interessiert die Granitschichten. Auf einmal bemerkte ich, dass ich allein war.
Na, dachte ich, da bin ich wohl zu schnell gegangen. Oder Hans und mein Onkel sind stehen geblieben. Ich gehe ihnen entgegen. Zum Glück geht der Weg nicht steil aufwärts. Ich ging also den Weg zurück, eine Viertelstunde lang. Doch kein Mensch war zu sehen. Ich rief, bekam aber keine Antwort. Meine Stimme verhallte unter einer Menge Echos. Ich wurde unruhig und ein Schauder durchlief meinen ganzen Körper.
»Bleib ruhig«, sagte ich laut zu mir. »Sicherlich werde ich meine Gefährten wiederfinden. Es gibt ja nur einen Weg. Da ich vor ihnen gelaufen bin, muss ich wieder zurück.«
Eine halbe Stunde lang ging ich in dieser Richtung und hielt immer wieder an, um zu horchen, ob jemand nach mir riefe. Doch in diesem unermesslichen Gang herrschte eine Grabesstille. Ich konnte nicht glauben, dass ich plötzlich ganz allein war. Ich konnte mich nur verirrt haben. Verirrt war schlimm, aber da konnte man doch wiedergefunden werden. Verirrt war nicht verloren. Ich sagte mir immer wieder, da es nur einen Weg gibt und da sie diesen gehen, so werde ich wieder zu ihnen finden. Ich brauche nur rückwärts zu gehen. Es sei denn, dass sie dachten, ich sei hinter ihnen, als sie mich nicht sahen und deshalb zurückgegangen sind. Aber selbst in diesem Fall werde ich sie wiederfinden, wenn ich mich beeile. Das ist klar. Ich sagte mir diese Worte immer wieder, wie es jemand macht, der nicht wirklich überzeugt ist. Da kam mir ein Gedanke. Ich habe doch ein sicheres Mittel, mich nicht zu verirren. Mein treuer Bach, der mir in dem Labyrinth den Weg weisen kann. Ich brauche nur an ihm entlang zurück nach oben zu gehen. So werde ich auf die Spur meiner Gefährten kommen. Diese Gedanken gaben mir wieder Mut, mich auf den Weg zu machen. Bevor ich losging, wollte ich mich noch etwas erfrischen und bückte mich, um meine Hände in den Hansbach zu halten. Doch man stelle sich meine Bestürzung vor, denn ich berührte nur rauen Granit. Der Bach floss nicht mehr zu meinen Füßen. Dunklen Labyrinth. Meine Verzweiflung war unbeschreiblich. Kein Wort könnte meine Gefühle ausdrücken. Ich fühlte mich lebendig begraben und würde elendig verhungern und verdursten. Mit meinen Händen berührte ich noch einmal den Boden. Wie trocken dieser Fels doch war. Wie konnte ich nur den Lauf des Baches verlieren? Wieso war mir das nicht aufgefallen? Ich hatte nicht bemerkt, dass der Bach nicht mehr da war. Offenbar hatte sich der Weg vor mir geteilt und ich schlug die eine Richtung ein, während der Hansbach zusammen mit meinen Gefährten der anderen Richtung folgte. Wie sollte ich zurückfinden? Fußspuren hatte ich auf diesem harten Granit nicht hinterlassen. Ich zerbrach mir den Kopf, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Doch ich war verloren. Verloren in einer Tiefe von 48 Kilometern. Ich fühlte mich wie zermalmt. Ich versuchte, meine Gedanken auf die Oberwelt zu richten, doch ich schaffte es kaum. Hamburg, das Haus der Königsstraße, mein armes Gretchen, diese ganze Welt zog an mir vorüber. Die Überfahrt, die Reise, Island, Herr Fridriksson, der Sneffelsjökull.
»Oh, Onkel!«
rief ich verzweifelt. Ich hatte noch Lebensmittel für 3 Tage und eine gefüllte Flasche Wasser. Ich musste losgehen, um zu überleben. Doch sollte ich auf- oder abwärts laufen? Aufwärts, ohne Zweifel, immer aufwärts. So würde ich zu der Stelle gelangen, wo ich den Bach verloren hatte, zu der unseligen Gabelung des Weges. Dort, wenn ich erst wieder auf den Bach gestoßen war, konnte ich immer weiter nach oben, bis zur Höhe des Sneffelsjökull gelangen. Wieso hatte ich nicht früher daran gedacht? Das war meine Rettung. Ich musste dringend den Hansbach wiederfinden. Auf meinen Stock gestützt, stieg ich den Gang hinauf. Eine halbe Stunde lang stieß ich auf kein Hindernis. Ich versuchte, meinen Weg an der Form des Tunnels oder an gewissen Felsvorsprüngen wiederzuerkennen. Aber nichts fiel mir auf. Und ich erkannte bald, dass mich dieser Tunnel nicht zu jener Weggabelung führen konnte. Ich stieß gegen eine undurchdringliche Wand und fiel auf den Felsboden. Eine Sackgasse. Welch schreckliche Verzweiflung mich da ergriff, kann ich nicht beschreiben. Ich war verloren. Meine letzte Hoffnung zerbrach an dieser Granitwand. Da bemerkte ich etwas, das mir in dieser großen Angst noch einen Schrecken bereitete. Als ich gestürzt war, fiel auch meine Lampe auf den Boden und wurde dabei beschädigt. Ich war nicht in der Lage, sie zu reparieren. Ihr Licht wurde schwächer und sie drohte auszugehen. Dunkle Nacht würde mich dann einhüllen. Das Licht der Lampe flackerte ein letztes Mal und dann war es stockfinster. Ich schrie fürchterlich und war wie von Sinnen. Ich stand auf und streckte die Hände aus, versuchte umherzutasten. Ich fing an zu laufen, rannte in dem wirren Labyrinth herum, rief, schrie, heulte, fiel und stand blutend wieder auf. So lief ich ohne Sinn, ohne zu wissen, wohin. Und nach einigen Stunden fiel ich erschöpft in eine tiefe Bewusstlosigkeit. Ein Wunder? Als ich wieder zu mir kam, war mein Gesicht nass von Tränen. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos gewesen war. Nach meinem Sturz hatte ich viel Blut verloren. Ich wünschte, ich wäre gestorben und nicht mehr aufgewacht. Vor Jammer wälzte ich mich auf dem Boden. Ich wurde fast schon wieder ohnmächtig, als ich plötzlich ein lautes Getöse hörte. Es klang wie ein anhaltendes Donnern, und ich konnte hören, dass sich die Geräusche allmählich in fernen Tiefen verloren. Woher kam dieses Getöse? Ich lauschte, ob sich das Getöse wiederholte. Eine Viertelstunde wartete ich in völliger Stille. Ich hörte nicht einmal mehr mein Herz klopfen. Plötzlich glaubte ich, als ich mein Ohr zufällig an die Wand legte, undeutliche Worte in weiter Ferne zu hören. Ich zitterte. Eine Sinnestäuschung, dachte ich. Doch nein, als ich aufmerksamer lauschte, hörte ich wirklich Stimmengemurmel. Aber was gesagt wurde, konnte ich nicht verstehen. Doch es sprach jemand, ganz sicher. Eine Weile dachte ich, es wäre das Echo meiner Worte. Hatte ich, ohne es zu merken, geschrien? Ich presste meine Lippen fest zusammen und legte mein Ohr noch einmal an die Wand.
Ja, bestimmt. Da spricht jemand.
Als ich ein paar Schritte an der Wand weiterging, hörte ich deutlicher. Ich konnte jetzt etwas besser verstehen und hörte immer wieder das traurig klingelnde Wort. Fürlorat. Wer sprach da? Hans oder mein Onkel? Aber wenn ich sie hörte, konnten sie mich auch hören.
Hilfe! Zu Hilfe!
Schrie ich aus Leibeskräften. Doch da war nichts. Vielleicht war meine Stimme zu schwach, um bis zu meinen Gefährten zu dringen. Ich bewegte mich noch ein Stück vorwärts und hörte abermals das Wort Fürlorat. Und dann wieder das Donnergrollen. Nein, sagte ich mir, nein. Durch das Gestein kann man diese Stimme nicht hören. Selbst der lauteste Ton konnte den Granit nicht durchdringen. Die Töne kamen aus dem Tunnelsystem. Es muss dabei eine ganz besondere Akustik im Spiel sein. Ich horchte abermals, und dieses Mal hörte ich meinen Namen deutlich. Mein Onkel rief. Jetzt begriff ich. Damit sie mich hörten, musste ich direkt neben der Wand sprechen, die meine Stimme wie ein elektrischer Draht weiterleitete. Ich trat also nah an die Wand und rief so deutlich wie möglich,
»Onkel Liedenbrock!«
Angespannt wartete ich, und nach ein paar Sekunden hörte ich,
»Axel! Axel! Bist du's?«
»Ja! Ja!«
erwiderte ich.
»Mein Kind, wo bist du?«
»Ich weiß es nicht! Es ist alles dunkel!«
»Was ist mit deiner Lampe?«
»Ausgegangen!«
»Und der Bach?«
»Verschwunden!«
»Axel! Armer Axel! Verlier nicht den Mut! Wir haben dich überall in den Tunneln gesucht!« konnten dich aber nicht finden. Ich habe sehr um dich geweint, mein Kind. Dann sind wir in der Hoffnung, du seist noch in der Nähe des Hansbachs wieder abwärts gegangen und haben unsere Flinten abgefeuert. Jetzt können wir uns zwar noch nicht sehen, aber wenigstens schon hören. Onkel, muss ich auf oder abwärts, um zu euch zu gelangen?
Abwärts.
Und zwar deshalb, wir sind hier in einem großen Raum, in den eine Menge Tunnel münden. Ohne Zweifel wird der, in den du gelaufen bist, dich hierher führen. Mache dich auf den Weg. Schleppe dich her, wenn es sein muss, auch auf allen Vieren. Auf, mein Kind. Mach dich auf den Weg zu uns.
Diese Worte gaben mir Kraft.
Onkel, rief ich, ich gehe nun los. Aber sobald ich diese Stelle hier verlassen habe, werden wir uns nicht mehr hören und miteinander sprechen können. Auf Wiedersehen also.
Auf Wiedersehen, Axel. Auf Wiedersehen.
Das waren die letzten Worte, die ich hörte. Ich richtete mich auf und schleppte mich fort. Der Abhang war ziemlich steil und ich ließ mich einfach hinabgleiten. Doch bald wurde ich immer schneller und konnte mich nirgends festhalten. Plötzlich verschwand der Boden unter meinen Füßen und ich fühlte, dass ich in einen fast senkrechten Schacht gefallen war. Mein Kopf schlug gegen einen spitzen Felsen und ich verlor das Bewusstsein. Rettung. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einem halbdunklen Raum auf dicken Decken. Mein Onkel saß neben mir, und bei meinem ersten Aufatmen griff er nach meiner Hand, und als ich ihn ansah, rief er vor Freude,
»Er lebt! Er lebt!«
»Ja«, antwortete ich mit schwacher Stimme. »Mein Junge«, sagte mein Onkel und drückte mich an sich.
»Du bist gerettet.«
Er sprach diese Worte so warmherzig und voller Liebe, dass ich sehr gerührt war. Doch mussten erst solche Unfälle geschehen, um den Professor zu erweichen? In dem Augenblick kam Hans. Er sah meine Hand in der meines Onkels und man konnte in seinen Augen sehen, dass er sich freute.
»Guten Tag«, sagte er.
»Guten Tag, Hans. Guten Tag«, murmelte ich. »Und jetzt, lieber Onkel, sag mir, wo wir uns gerade befinden.«
»Ich erzähle dir alles morgen, Axel. Heute bist du noch zu schwach. Ich habe deinen Kopf verbunden. Jetzt schlaf, lieber Junge. Morgen werde ich dir alles erzählen.«
»Sag mir doch wenigstens, welcher Tag heute ist.«
»Heute ist Sonntag, der 9. August, und jetzt ist es 11 Uhr abends.«
Ich war wirklich sehr schwach, und meine Augen fielen von ganz allein zu. Doch bevor ich einschlief, rechnete ich aus, dass mein Irrweg durch das Labyrinth ganze 4 Tage gedauert hatte. Nachdem ich am nächsten Morgen erwacht war, blickte ich mich um. Mein Lager aus allen Reisedecken bereitet, befand sich in einer prächtigen Grotte voller Tropfsteinen und feinem Sand auf dem Boden. Es herrschte Halbdunkel, und obwohl keine Lampe oder Fackel brannte, kam von irgendwoher eine unerklärliche Helligkeit. Ich hörte auch ein leises Murmeln, das wie der Wellenschlag an einem Ufer klang und manchmal auch wie das Sausen des Windes. Ich fragte mich, ob ich das nur träumte oder ob nicht mein Kopf durch den Sturz mehr Schaden gelitten hatte als gedacht und ich mir das alles nur einbildete. Aber ich sah es doch klar vor meinen Augen. Es war hell wie Tageslicht, das durch eine Felsspalte drang. Doch wie sollte ich den Wellenschlag und das Wehen des Windes erklären? War mein Onkel vielleicht wieder an die Erdoberfläche zurückgekehrt und hatte sein Vorhaben aufgegeben? Oder war er vielleicht schon an sein Ziel gelangt? Ich stellte mir gerade diese vielen Fragen, als der Professor zu mir kam.
»Guten Morgen, Axel. Ich hoffe, es geht dir besser.«
»Oh ja«, sagte ich. »Das freut mich. Du hast ja auch ruhig geschlafen. Hans und ich haben abwechselnd bei dir gesessen und auf dich aufgepasst.« »Ich fühle mich wirklich wieder besser. Und habe großen Hunger.«
»Du sollst zu essen haben, lieber Junge. Du hast auch kein Fieber mehr. Hans hat deine Wunden mit einer isländischen Salbe eingerieben und sie sind auffallend rasch vernarbt. Er ist doch ein guter Mensch, unser Jäger.«
Während er redete, bereitete mir mein Onkel ein Frühstück zu, das ich gierig verschlang. Ich stellte ihm währenddessen viele Fragen, die er mir alle beantwortete. Er berichtete, dass ich durch ein großes Glück den Sturz in den Schacht gut überstanden hatte, denn dort, wo ich gefallen war, befand sich das Ende des Schachts. Ich hatte einen Hagel von Steinen mit mir herabgerissen und diese hätten mich fast zerquetscht. Diese Steinmasse, mit der ich gerutscht war, ergoss sich zu Füßen meines Onkels und er fand mich bewusstlos und mit Blut bedeckt.
»Es ist unglaublich«, sagte er, »dass du nicht 100-mal ums Leben gekommen bist. Dem Himmel sei Dank. Aber jetzt müssen wir gut aufpassen, dass wir uns nicht wieder verlieren, denn wer weiß, ob ein zweites Mal so glücklich ausginge.«
»Wir werden uns nicht mehr verlieren.«
Also war die Reise noch nicht zu Ende? Ich machte große Augen und mein Onkel fragte sofort,
»Was hast du denn, Axel?«
»Eine Frage. Du hast gesagt, ich bin gesund und munter. Und meine Knochen alle heil?«
»Ganz genau.«
»Und mein Kopf?«
»Dein Kopf sitzt, abgesehen von ein paar Beulen und Kratzern, ganz so, wie es sich gehört, zwischen deinen Schultern.«
»Ich mache mir Sorgen, dass er Schaden genommen hat.«
»Schaden?«
»Ja. Sind wir denn nicht wieder auf der Erdoberfläche?«
»Nein, gewiss nicht.«
»Dann muss ich verrückt sein, denn ich sehe Tageslicht. Ich höre den Wind wehen und Wellenschlag. Kannst du mir das erklären?«
»Nein, das kann ich nicht. Aber du kannst es dir selbst ansehen.«
»Dann lass uns gehen«,
rief ich und wollte aufstehen. »Nein, Axel, die frische Luft würde dir schaden.« »Die frische Luft?« »Ja, der Wind ist ziemlich stark. Du darfst dich ihm noch nicht aussetzen.
Aber es geht mir gut. Ein wenig Geduld, lieber Junge. Ein Rückfall würde uns aufhalten und wir haben keine Zeit zu verlieren, denn die Überfahrt wird lange dauern.
Die Überfahrt?
Ja, ruhe dich heute noch aus. Und morgen können wir auf das Schiff gehen.
Auf das Schiff?
Wie? Auf das Schiff gehen? Gab es hier denn einen Fluss, See oder ein Meer? Lag in einem Hafen ein Schiff vor Anker? Ich war sehr neugierig und mein Onkel konnte mich nicht zurückhalten. Zur Sicherheit hüllte ich mich in eine der Decken und ging aus der Grotte heraus. Das Meer Liedenbrock. Anfangs konnte ich nichts erkennen. Ich musste wegen des blendenden Lichts immer wieder meine Augen schließen. Als sie sich endlich daran gewöhnt hatten, war ich mehr erschrocken als überrascht.
»Ein Meer!«
rief ich aus.
»Ja«, erwiderte mein Onkel, »das Meer Liedenbrock. Und kein Seefahrer wird mir die Ehre der Entdeckung streitig machen und das Recht, ihm meinen Namen zu geben.«
Eine große Wasserfläche, der Anfang eines Sees oder Meeres, breitete sich vor uns aus. Das Ufer bestand aus vielen kleinen Buchten mit feinem Sand voll kleiner Muscheln. Die Wellen brachen sich in den Buchten mit dem lauten Gemurmel, das ich gehört hatte. Durch das Wehen des Windes flog ein leichter Schaum auf und feine Tröpfchen trafen mein Gesicht. Hinter dem flachen Ufer erhoben sich mächtige Felsen in eine unmessbare Höhe. Meine Blicke schweiften über dieses Meer, das genauso aussah wie die Meere an der Oberfläche. Das Licht, woher es auch kam, erleuchtete das Meer auf ganz besondere Weise. Das Gewölbe über meinem Kopf, der Himmel, wenn man es so nennen will, schien aus großen Wolken zu bestehen, die so schwer aussahen, dass es sicher in einigen Tagen einen heftigen Regen geben würde. Ich hatte nicht geglaubt, dass unter der Erde eine Wolkenbildung möglich war. Doch aus einem mir noch unbekannten physikalischen Grund bildeten sie sich. Aber jetzt war alles in das helle Licht getaucht und sah freundlich aus. Aber es war kein Sonnenlicht, denn es wärmte nicht. Ich bereute nicht, dass ich aus meiner dunklen Grotte herausgekommen war, und mein Onkel fragte mich, »Fühlst du dich stark genug für einen kleinen Spaziergang?«
»Ja, natürlich. Das würde mir sehr gut tun.«
»Dann wollen wir ein Stück am Ufer laufen.« Wir gingen an der Küste entlang, und ich erkannte in einem Bach, der in das Meer floss, unseren treuen Reisegefährten, den Hansbach. »Er wird uns fehlen«, sagte ich seufzend. »Ach was«, erwiderte der Professor. »Ob dieser oder ein anderer. Ganz egal.« Das erschien mir etwas undankbar, aber in dem Augenblick sah ich etwas Unerwartetes. Etwa 100 Schritt entfernt lag vor unseren Augen ein hoher, dichter Wald. Dieser bestand aus Bäumen, die wie Sonnenschirme aussahen und kein Laub hatten. Sie bewegten sich auch nicht im Wind, als wären sie versteinert. Schnell lief ich auf den Wald zu und mein Onkel folgte mir. Als wir nah davor standen, erkannten wir, dass es sich um riesige Pilze handelte.
»Das ist nur ein Wald aus Champignons«, sagte mein Onkel.
Und er hatte recht. Es waren weiße Champignons, 10 bis 12 Meter hoch. Sie standen da zu Tausenden. Kein Lichtstrahl konnte ihre dichten Schatten durchdringen und es herrschte völlige Dunkelheit unter diesen Schirmen. Trotzdem wollte ich in den Wald hinein, in dem es eisig kalt war. Eine halbe Stunde lang schweiften wir in diesem feuchten Dunkel umher und waren froh, als wir wieder an das Meeresufer zurückkehrten. Außer den Champignons gab es aber auch noch andere Pflanzen und Bäume. Einige waren leicht zu erkennen. An der Erdoberfläche kannte man sie als niedrige Sträucher, und hier wuchsen sie in außerordentliche Höhen. Farne so hoch wie Tannenbäume oder Moose, die in den Himmel ragten.
»Erstaunlich! Prachtvoll!« rief mein Onkel. »Das ist ja die ganze Flora der Urzeit. Da sehen wir unsere kleinen Gartengewächse als Bäume. Sieh doch nur, Axel. Eine wahre Freude für jeden Pflanzenforscher. Und schau, in dem Staub unter unseren Füßen. Knochen.«
»Ja, die Knochen von Urzeittieren.« Ich stürzte mich auf die Knochen und wusste sofort, zu welchen Tieren diese riesigen Knochen gehörten.
»Hier ist der Unterkiefer des Mastodon. Hier die Backenzähne des Deinotherium, des Riesenelefanten. Und dieser Hüftknochen kann nur von dem Riesenfaultier stammen. Oh, es muss ein Tierpark gewesen sein.
Die Tiere haben hier an den Ufern dieses unterirdischen Meeres unter dem Schatten dieser Riesenpflanzen gelebt. Sieh, das sind ja ganze Skelette. Aber sag,
was denn? Fragte mein Onkel.
Wenn Urzeittiere in diesen unterirdischen Regionen gelebt haben, wer sagt uns dann, dass nicht eins von diesen Ungeheuern auch jetzt noch in diesem dunklen Wald oder hinter diesen steilen Felsen umherstreift?
Bei diesem Gedanken blickte ich mich ängstlich in alle Richtungen um, aber ich entdeckte kein lebendes Wesen. Wir waren wohl die einzigen lebendigen Geschöpfe dieser unterirdischen Welt. Ich setzte mich auf einen Felsbrocken, starrte auf das Meer und fragte mich, wo es endete und wohin es führte. Und würden wir jemals das andere Ufer erreichen?